Herr Plöger, erstmal herzlich willkommen wieder in Osnabrück. Und die erste Frage, man kann ja so weite Distanzen nicht mit dem Fahrrad zurücklegen. Wie reisen Sie durch Deutschland, wenn Sie sich so bewegen, zum Beispiel zu uns hier?
Elektrisch, um das so kurz zu sagen. Ich habe aber noch kein Elektroauto, sondern ich habe tatsächlich die Bahn benutzt. Und, das werden Sie kaum glauben, ich hatte zwei Züge und der erste kam so, dass ich den zweiten noch besteigen konnte. Also kurzum, ich kam pünktlich. Also das war grandios.
Herzlichen Glückwunsch, da freuen wir uns alle auf jeden Fall. In der Heimat, sind Sie da Fahrradfahrer, weil das auch in Osnabrück immer wieder eine Diskussion ist, man muss besser werden für die Fahrradfahrer und so, sind Sie da aktiv?
Ich fahre tatsächlich sehr gern Fahrrad, ich habe sogar, ich mache das einmal ein bisschen sportlich, auch wenn man es mir nicht zwingend ansieht. Ich fahre gern Rennrad, ich fahre auch gern mit dem Mountainbike durch die Gegend, also so im Gelände, wo man fahren darf. Und dann bin ich aber so ein klassischer Stadtmensch. Ich kann es, also mit dem Auto in eine größere Stadt zu fahren, ist wirklich kein Spaß. Und ich fahre wirklich gern mit dem Fahrrad rein. Ich nutze, wenn es regnet, die Straßenbahn tatsächlich. Da sieht man mich auch oft. Aber ich habe jetzt im Sommer, ich war in Schweden im Sommerurlaub. Und ich habe auf der Reise dorthin die Stadt Kopenhagen besucht und war dort mit dem Fahrrad unterwegs.
Das muss wahnsinnig sein, oder?
Ja, und genau dieses Wahnsinnig ist ein positives Wahnsinnig, was Sie da gerade sagen. Und genau das wäre mein Wunsch, dass Kommunalpolitiker oder auch Politiker auf Landes- oder Bundesebene einfach mal eine schöne Reise nach Kopenhagen unternehmen und dort mit dem Fahrrad rumfahren. Wenn man das erlebt hat, weiß man ziemlich genau, was man hier in Deutschland machen muss oder kann, damit das entsprechend angenommen wird. Denn man kann nicht behaupten, dass in Kopenhagen ständig so schönes Wetter wäre, dass deswegen alle Leute mit dem Fahrrad fahren, sondern sie tun es, weil die Radwege toll ausgebaut sind. Also in Deutschland kann man das sicher auch machen.
Jetzt ist ja der Anlass für den heutigen Besuch das 30. Jubiläum vom Museum am Schölerberg hier in Osnabrück, Naturkundemuseum. Wenn wir jetzt mal das mit Fokus auf das Klima, auch auf Wetterentwicklung sehen, was hat sich da ganz kurz erstmal zum Anfang getan in den letzten 30 Jahren?
Man kann natürlich immer diesen Satz bemühen und sagen, Wetter ist variabel. Das heißt, es gab immer schon mal wärmere und kühlere Phasen und das ist ein Hin und Her. Aber gerade in diesen 30 letzten Jahren haben wir einen eindeutigen Trend. Und den können wir ja im Moment in diesem Sommer 2018 auch wirklich massiv ausmachen. Natürlich ist das erstmal Wetter, weil man dann sagen kann, 2003, 1976, 1947, 1934, ich glaube auch 1889, waren sehr warme Jahre. Aber wenn man sich dann die Kurven anguckt und wirklich die Häufung feststellt, wenn man feststellt, dass in Deutschland seit 1996 kein Jahr mehr kälter als nach dem langjährigen Mittel von 1961 bis 1990 gewesen ist, also dass seit 22 Jahren ein eindeutiger Trend herrscht, dann weiß man, ja, natürlich ist das Wetter, dass es diesen Sommer so heiß war, aber es hat auch mit dem Klimatrend sehr, sehr eindeutig zu tun. Und den erleben wir eigentlich seit 30 Jahren spürbar, nicht zuletzt auch durch immer wiederkehrende, zum Teil kräftige lokale Schauer und Gewitter, die sich kaum bewegen.
Macht Ihnen ja Spaß, soweit ich weiß, zumindest diese Schauer und Gewitter, wenn ein bisschen was los ist in der Atmosphäre, aber das ist ein anderes Thema. Ich würde mal ganz kurz ein Motto, was ich von Ihnen gelesen habe, einbringen, und zwar, wir sollten nicht resignieren, sondern agieren. Erstmal pauschal gesagt, das ist was, was Sie sofort unterschreiben, oder im Blick auch auf Klimaentwicklung.
Ja, was ich selber sage, unterschreibe ich meistens. Wobei auch viele andere Menschen das sagen, und zwar durchaus welche, die ein anderes Gewicht auch haben als ich, beispielsweise Klaus Töpfer tut das. Was man sich überlegen muss, ist immer Folgendes. Ich glaube nicht, dass es Sinn hat, wenn man in Sachen Klimawandel Überlegungen anstellt und die Welt wirklich zu einer besseren Welt machen möchte. Das sagen ja alle, sie möchten es tun, man tut es einfach nur noch nicht ausreichend. Wenn man das letztendlich aber will, macht es ja keinen Sinn, sich vorher schon die Apokalypse einzureden und zu sagen, wir haben 11:55. Denn um 11:55 muss ich nichts mehr machen, dann ist die Sache durch. Wenn ich heute anschaue, wo wir stehen, dann muss man das konstatieren, dass wenn wir das Wirken der Treibhausgase richtig verstanden haben, zum Beispiel des CO2s, des Kohlendioxids, dann passen, um dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen, was wir uns 2015 in Paris auf der Klimakonferenz gesagt haben, noch 720 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre. 720 Milliarden Tonnen dividiert durch 36, denn 36 ist das Milliarden Tonnen, was wir jedes Jahr emittieren. Jetzt machen Sie 720 durch 36, dann kommt eine Zahl raus, die man gut verstehen kann, nämlich 20. Und das sind die Jahre, die wir noch haben, das ist dieses 5:12. Das ist die Zeit, die wir haben und nutzen können, um die Sache in eine vernünftige Richtung umzulenken, so wie wir es uns ja gesagt haben. Wir reden viel über das Thema. Das Einzige, was uns im Moment noch schwerfällt, ist das, was wir dann sagen, auch zu tun. Das hat die Bundesregierung auch bewiesen, als sie große Ziele, Klimaziele für Deutschland wie ein Mantra Jahre vor sich hergetragen hat. 2020 machen wir eine große Reduktion von 30% der Treibhausgase gegenüber 1990. Und 2018 hat dann irgendwann ein Politiker bemerkt, huch, 2020 ist ja schon bald. Und dann hat man dieses Ziel einfach weggestrichen.
Wir haben uns ja im Mai zum Interview getroffen. Gar nicht so eine lange Zeit, aber hat sich bei Ihnen im Denken in dieser Periode über den Sommer auch was getan? Oder haben Sie als Experte schon immer gesagt, die Leute müssen es nur mal sehen, ich weiß es eigentlich schon, was da Sache ist?
Zunächst mal schön, dass wir uns so schnell wiedersehen. Und der zweite Punkt, ja, ich habe ja damals, als ich im Mai hier war, das war ebenfalls ein sehr warmer Tag, Mitte Mai, und da hatte ich im Vortrag schon gesagt, jetzt haben wir einen Mai, der wirkt schon fast wie ein normaler Juli. Das hat sich dann übrigens am Ende des Monats tatsächlich bestätigt, temperaturmäßig, wenn man die Statistiken anguckt. Und dann habe ich schon die Frage aufgeworfen, was soll denn dann im Hochsommer werden? Die war natürlich in vielen Anführungszeichen, weil es kann natürlich nach einem warmen Mai logischerweise auch ganz kühl werden. Ist es aber nun nicht geworden. Jetzt hatten wir einen Sommer, wo vielfach wieder die Diskussion losgeht, Jahrhundertsommer, ja oder nein. Ich kann mit diesen Begriffen immer wenig anfangen, man muss sie statistisch auswerten. Aber was man klar sagen kann, wir haben einen Sommer gehabt, der nach einem kalten März und einem kalten Aprilstart quasi weit vor kalendarischem Beginn schlagartig losging. Von April hatten wir ständig sehr warme Luftmassen, Schrägstrich große Hitze. Wir haben eine Trockenheit in einem Flächenausmaß, vor allen Dingen in der Mitte und im Norden, sowie Nordosten Deutschlands, auch hier in Osnabrück natürlich, was unglaublich ist. Und wir haben etwas gehabt, was auch bemerkenswert war. Ich habe einen Freund, der wohnt am Polarkreis. Und den habe ich irgendwann im Juli angerufen, habe das Telefonat eröffnet mit den Worten, und, was habt ihr heute für Temperaturen? Da sagt er, es hat sich auf 29 Grad abgekühlt am Polarkreis, 66 Grad Nord. Die hatten Tage über 30 Grad. Wir hatten in diesem Sommer 2018 die Hitze flächendeckend in ganz Europa, außer Island und Teilen von Schottland. Das heißt, überall war diese große Hitze. Wir hatten gar kein Kaltluftreservoir in Europa und das ist schon auffällig und die Statistik zeigt eindeutig diesen Trend und der hat mit der Klimaänderung zu tun. Mensch und Natur wirken gemeinsam und wenn man das einzuordnen versucht, realistisch und mit einer großen Spannbreite der Unsicherheit, kann man sagen, 50-75% der Änderungen, die wir derzeit weltweit erleben, sind mit großer Wahrscheinlichkeit auf uns Menschen zurückzuführen.
Forscher, die das ja lange begleitet haben und jetzt ziemlich passend zur Hitze eine Studie veröffentlicht haben, sind ja vom Potsdam-Institut für Klimaforschung rund um Herrn Schellenhuber und sie haben das Ganze genannt Heißzeit. Uns erwartet eine Heißzeit, es geht da um Klimakipppunkte und viele komplizierte Sachen, die möglicherweise nicht jeder sofort versteht. Aber wie haben Sie diese Studie, wenn Sie sie genauer angeguckt haben, gelesen und haben Sie sich eine Meinung gebildet dazu?
Ich versuche mir über viele Dinge eine Meinung zu bilden. Ich bin immer sehr vorsichtig. Ich habe ja auch viel damit zu tun, dass ich versuche, so ein bisschen Kommunikator zu sein. Auch, das heißt, wissenschaftliche Ergebnisse müssen ja am Ende der Politik und auch der Bevölkerung vermittelt werden. Und ich glaube, wir dürfen dort nicht den Fehler machen, dass wir durch eine sehr, sehr drastische Darstellung, die möglicherweise richtig ist im Kern. Die Leute vom Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam, die forschen vernünftig, das weiß ich. Nur in Sachen Kommunikation ist es immer sehr schwierig. Wenn ich dann sehr drastische Darstellungen wähle, dann kommt hinzu, dass die Medien natürlich grundsätzlich auch das Drastischste vom Drastischsten rausstellen und die Dinge, die auch in der Spannbreite sind, dann gar nicht mehr erwähnt werden. Also wenn ich zum Beispiel in einem IPCC-Sachstandsbericht lese, eine Erwärmung von 1,8 bis 6,4 Grad, dann lese ich medial natürlich ausschließlich 6,4 Grad und nirgends 1,8. Das heißt, für mich ist es immer wahnsinnig wichtig, diese Einordnung der Unsicherheiten. Natürlich, es kann Kipppunkte geben, ein Klima, was von einem in einen anderen Zustand gerät, ist eines, was wir fast gar nicht mehr in dem Griff haben, überhaupt zu sagen, was dann passiert. Im Moment bin ich aber eher der Meinung, dass es wichtig ist, einfach deutlich zu machen und zu bestätigen, dass wir jetzt exakt das erleben, was uns die Klimamodelle vor 20, 30 Jahren gesagt haben. Da ist nichts Neues. Und ich glaube fast ein bisschen eher, dass vielleicht dieser Bericht, von dem Sie sprachen, auch ein bisschen die Idee hat, auf der Weltbühne nochmal Aufmerksamkeit zu erregen, gerade vor dem Hintergrund des Handelns eines mich immer wieder erstaunenden amerikanischen Präsidenten, der auch zum Klimawandel seine ganz eigenen Theorien hat. Die Chinesen haben den Klimawandel gemacht, um Amerika zu schädigen. Ich glaube, das ist eine ureigene Sichtweise dieses Menschen. Auf jeden Fall glaube ich, dass es sicher auch nochmal ein Eintrag in Richtung Amerika sein kann, um deutlich zu machen, wo wir wirklich stehen und das zu verstärken.
Ganz kurz nochmal auf die Kipppunkte. Vielleicht können Sie das besser kommunizieren, weil Sie ja Kommunikator sind als manche in der Studie. Wie würden Sie das versuchen, anschaulich zu erklären? Es geht ja da um große Ökosysteme, die möglicherweise kippen. Und Herr Schellnhuber sagt dann, es ist ein Riesenfels. Und irgendwie wird er immer weiter unterspült zum Beispiel. Und irgendwann reicht eine Fliege, die sich draufsetzt, um den Stein ins Rollen zu bringen sozusagen. Ist das ein Bild, was man da bemühen kann, weil sich eben bestimmte Bereiche ganz wesentlich verändern? Oder ist das zu einfach?
Also es ist immer gut, wenn man einfache Bilder wählt, um komplexe Zusammenhänge darzustellen. Kipppunkte im Klima bedeuten tatsächlich, dass man muss sich vorstellen, das Klimasystem ist ein sehr komplexes System, wo ganz viele Dinge miteinander wechselwirken, sich aber, und das ist das Tolle an der Natur, sich irgendwo in einer Waage halten. Und an diese Waage und an diesen Zustand, in dem wir uns derzeit befinden, hat sich ja die menschliche Gesellschaft angepasst. Das heißt, wir finden Bedingungen vor und über Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende haben wir uns an diese Bedingungen angepasst. Genauso wie Tiere, also Fauna und Flora das tun. Die passen sich an. Und wenn dann eine Sache sich beschleunigt verändert, müssen alle Lebewesen sich daran anpassen. Und bestimmte haben eben nicht mehr die Möglichkeit. Von diesen Kipppunkten, das sind eigentlich Stellen, wo die Entwicklung dann letztendlich nicht mehr linear ist. Zum Beispiel, es wird heißer und heißer und heißer und heißer. Und irgendwann kippt was, das vielleicht die Drucksysteme, die Hochs und die Tiefs, plötzlich ihr Verhalten grundsätzlich ändern gegenüber früher. So, und wenn so etwas passiert, können wir dann beispielsweise ein viel extremeres Wetter vorfinden. Eine vereinfachte Darstellung dieser Kipppunkte ist für mich immer, stellen Sie sich einen Weg vor, eine Straße vor, die von einem Tal auf einen Berg raufführt. Und jetzt nehmen Sie beispielsweise eine Kugel und legen Sie die auf die Straße, dann wird die zwingend zurückrollen in das Tal, wo Sie vorher auch hochgefahren sind. Die Kugel wird nicht einfach nach oben wegfahren.
Soweit verstanden, schon mal gut.
Soweit verstanden, sehr gut. So, und jetzt kommt der Punkt, die Kugel wird höher und höher und höher befördert. Irgendwann macht die Straße aber eine Biegung und dahinter ist wieder ein neues Tal. Und wenn ich die Kugel jetzt genau oben auf den Gipfel lege, dann kann es sein, dass sie gerade noch wieder zurückrollt in mein altes Tal, wo ich herkomme. Es kann aber auch sein, dass sie einfach nach vorne weiterrollt, wo sie vorher nie hinkam und rollt dann praktisch ins nächste Tal, wo es möglicherweise ganz anders aussieht als in meinem alten Tal. Also das ist vielleicht eine Veranschaulichung, so heißt das Wort. Natürlich hinkt's, aber vielleicht kann man sich das dann vorstellen.
Also ich konnte es mir vorstellen. Vielleicht geht es den Hörern ähnlich. Das wollen wir doch mal hoffen. Sie haben eben schon die Politik ein bisschen angesprochen. Und da würde ich gerne mal auf die Energiewende, auf dieses Thema, auf den Klimawandel, was immer viel diskutiert wird, zu sprechen kommen und Sie fragen, ob Sie glauben, dass man da regulativer auch in Deutschland, dann in Europa tätig werden muss. Beispiele sind günstige Flugpreise, Fleischpreise, Ähnliches, was ja alles auch mit dem Klima gekoppelt ist. Und wo dann die gesellschaftliche Diskussion und die Klimadiskussion manchmal auch gegeneinander laufen. Die Frage ist, wie soll man es machen?
Der Markt ist auf dem sozialen Auge und auf dem Umweltauge leider blind. Das heißt, wir streben zunächst mal nach dem wirtschaftlichen Erfolg. Das kann man auch keinem vorwerfen. Wir haben zunächst mal dieses System und in diesem System fühlen wir uns Menschen uns in der Mehrheit auch wohl. Sonst gäbe es das System auch nicht. Es wurden ja ein paar andere erfunden, die im Übrigen nie funktioniert haben. Das macht den Kapitalismus nicht besser, aber er ist nun mal da. Und aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass wir tatsächlich, wenn wir einen gesellschaftspolitischen Konsens irgendwie hinkriegen, global auf dieser Welt, dann bin ich schon der sehr festen Überzeugung, dass wir dann tatsächlich viel stärker von politischer Seite eingreifen müssen. Und politischer Seite eingreifen heißt für mich nicht, dass das irgendein Machtgefüge ist oder dass das irgendwie, fällt ja hin und wieder bei so etwas das Wort Ökodiktatur, sondern wir müssen uns bewusst werden, welche Rahmenbedingungen möchten wir uns schaffen. Und wenn wir uns die schaffen möchten und sehen, dass es nicht funktioniert, wir sehen ja, dass es nicht funktioniert, 1992, große Aufbruchstimmung, man hat sich in Rio de Janeiro getroffen, hat gemerkt, so geht die Welt nicht weiter, wir müssen umdenken und alle haben gesagt, ja, machen wir. Ja, und heute haben wir 60% mehr CO2-Ausstoß als damals.
Das war haben ja Sie damals dran geglaubt?
Nein, ich habe damals nicht dran geglaubt, und zwar aus einem einfachen Grunde. Das war das erste Mal, dass sich die Menschheit in diesem großen Stil überhaupt zusammengesetzt hat. Und da ist viel aus dem Moment herausgekommen, und dann führt es automatisch dazu, dass es ganz viele Detail- und Sachdiskussionen braucht. Die braucht es ja. Also ideologisch motiviertes, überbordendes Handeln führt auch nicht zu einem sinnvollen Ergebnis, sondern wir müssen ja einen Weg vorgeben. Wir müssen überlegen, wo können wir effektiv Dinge tun? Wo ist Energiewende effektiv? Wo ist es weniger effektiv? Welche Richtungen möchte ich steuern? Und wir müssen auch anerkennen, dass die wirtschaftliche Situation verschiedener Länder höchst unterschiedlich ist, dass das Interesse verschiedener Gruppen, Länder bis hinein in Konzerne unterschiedlich ist. Das heißt, hier zu einem Konsens zu kommen, braucht Jahre. Der entwickelt sich mehr und mehr. Ich bin allerdings der Meinung, jetzt haben wir genug Jahre verbraucht, denn jetzt kommt das Ganze mit Nachdruck auf uns zu. Wir spüren es. Die Menschen fühlen und fragen, was macht das Wetter da? Und das heißt, wir sind jetzt schon sehr weit. Das heißt, aus meiner Sicht muss man jetzt ganz klare Vorgaben machen. Und wenn Vorschläge kommen wie 45% Reduktion bis 2030, dann ist das ja kein Übereifer, sondern das ist eigentlich immer noch zu wenig. Im Rahmen dessen, was möglich ist, ist es vielleicht vernünftig, das Ziel auszurufen. Aber wir müssen ganz klar hier die politische Steuerung haben. Sie können sich das anschauen in China. Die Chinesen machen genau das. Das ist übrigens kein Dauerlob an chinesische Politik. Ich bin nicht in vielen Punkten nicht einig mit chinesischer Politik.
Aber man kann ja Beispiele rausgreifen, zum Beispiel.
Die Chinesen haben festgestellt, wir haben Kohleverstromung noch und nöcher. Wir haben die Smogwetterlagen. Wir können so nur noch erleben, dass die Gesundheitskosten explodieren in diesem Land. Und sie steuern jetzt eisenhart um. Und sie sagen, bis zum Jahr 2025 lassen wir beispielsweise, ich kenne jetzt nicht genau die Zahl, ob es 20% oder 25% sind, ich sage mal irgendwo in diesem Bereich, machen wir nur noch Zulassung von Elektrofahrzeugen. Das wird einfach festgelegt. In dem Moment kann sich die Industrie darauf einstellen. Lustigerweise übrigens die deutsche Automobilindustrie, die logischerweise am chinesischen Markt teilhaben will, weil das ist ein großer Markt. Vorher wurde uns immer wieder erklärt, Elektroautos will keiner haben und wir müssen auf die alte Technologie setzen, natürlich verbessert, ich will das jetzt auch nicht schlecht reden.
Aber eben nicht der ganz große Wurf sozusagen.
Jetzt aber, wo die Erkenntnis kommt, die Chinesen verlangen das, man will am Markt teilnehmen, kann man plötzlich Dinge, die man vorher erklärt hat, dass man sie weder will noch so richtig kann. Das heißt, wenn die Politik mit dem entsprechenden Druck auftritt, das ist seitens eines CSU-Verkehrsministers in letzter Zeit nicht immer passiert, dann könnte man natürlich mehr erreichen und auch in anderen Bereichen mehr erreichen. Und ich sage ein klares Ja. Und das möchte ich ausdrücklich sagen, das ist kein Widerspruch zu einer funktionierenden Marktwirtschaft. Und das ist auch kein Hinweis Richtung Ökodiktatur, sondern das ist pragmatisches, vernünftiges Handeln. Wir brauchen Rahmenbedingungen und die müssen klar durchgesetzt werden.
Und ein Beispiel könnten höhere Steuern auf Kerosin und Ähnliches sein, weil es hier wirklich immer davon geredet, man muss den Leuten manchmal was zumuten und manchmal tut es dann auch weh und dann geht es aber vielleicht auch voran. Wenn ich Sie richtig verstehe, können Sie zumindest sich vorstellen, dass man den Leuten was zumuten muss, um dann sozusagen den Weg einzuschlagen?
Ganz viele Dinge sind erstaunlich. Schauen Sie sich nur die Kraftfahrzeugsteuer an. Wie ist die heute geregelt? Sie ist immer noch nicht wirklich nach dem Abgas geregelt, sondern nach verschiedenen Fahrzeugklassen. In diesen Klassen gilt dann eine abgasmäßige Unterscheidung, aber es kann immer noch sein, dass mein Porsche Cayenne deutlich günstiger ist in der Effektivitätsklasse als ein kleiner, ich sag mal hilflos Skoda Fabia, weil mir gerade kein anderes Auto einfällt. Das heißt, so etwas kann und darf nicht sein. Und auch an anderen Stellen glaube ich, dass es von großer Bedeutung ist, dass wir das auch monetär unterfüttern. Nur eine Diskussion ist dann erlaubt und die wird es auch geben. Wollen wir eine Welt, wo dann wieder so offensichtlich und eindeutig der, der mehr besitzt, auch die besseren Bedingungen hat? Also was ermöglichen wir, wenn wir das tun, demjenigen, der finanziell eben diesen Spielraum nicht hat? Muss der immer der sein, der dann das Klima schützt und der andere sagt, ja Gott, ich kann auch das Dreifache zahlen, dann fahre ich alles weiter wie bisher. Die Diskussion müssen wir führen.
Ich finde das ganz schön, dass es ganz gut überleitet zum Thema Kommunikation und dass Sie auch ein Kommunikator sind und dass Sie, wie ich das zumindest bisher verstanden habe, immer sagen, naja, Medien, Politik, Wirtschaft, Bürger, sind zwar in einem Dialog, aber vielleicht nicht in so einem guten, wie sie es sein könnten. Was glauben Sie, sind da Beiträge auch Ihrerseits und auch allgemein zu einer besseren Kommunikation, hin zu einer besseren Klimapolitik, hin zu einem besseren Verständnis vielleicht auch?
Das ist eine einfache Frage und die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, als erstes muss man versuchen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben und die wir mit einer großen Sicherheit und einer kleinen Unsicherheit, so ist die Verteilung, große Sicherheit, kleine Unsicherheit, dass wir die in ehrlicher, klar verständlicher Weise Bürgern und Politikern vermitteln. Das ist zum Beispiel eine Stelle, wo neben vielen anderen tollen Kollegen vielleicht auch mein Name dann fallen kann. Dann gibt es einen zweiten Punkt, den ich für entscheidend halte. Wie schafft es die Politik, an die Bürger heranzukommen? Und wie verstehen die Bürger auch ihre Zusammenarbeit mit der Politik? Oder auch einfacher formuliert, ich habe in letzter Zeit immer wieder in Kommunen auch mal Vorträge gehalten und gespürt, dass das Interesse bei den Bürgern groß ist, dass das Interesse bei der Politik auch groß ist, aber dass es noch unheimlich schwer ist, diese Felder zusammenzubringen. Also das fängt schon damit an, wenn die Politik sagt so, wir machen jetzt mal eine Veranstaltung, lieber Bürger, komm mal zu uns, wir besprechen mal, wie wir in unserer Kommune das in der Zukunft gestalten wollen. Dann sind da durchaus Dörfer oder kleine Städte mit einer ganzen Menge Einwohnern und dann wird das ausgerufen, dann kommen 15 bis 20 Leute.
Oft immer die gleichen, zumindest habe ich das in Osnabrück schon mal beobachtet, ne? Bei solchen Veranstaltungen.
Und immer die gleichen. Also von daher scheint man ja in der Kommunikation noch nicht so weit zu sein, dass man neue Felder aufmacht. Das sind schon mal die Anfänge, wo man tätig werden muss.
Wollen Sie sich auch weiter, ich kann mir das schon gut vorstellen, in der Welt umgucken mit weiteren Reisen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Klimareisen, Wetterreisen, spaßigen Aktionen auch, oder steht da in nächster Zeit erstmal nichts an und Sie finden das deutsche Wetter weiterhin spannend?
Sie haben gerade eben ein Wort gesagt, das hat mich sehr fasziniert, weil es ein Widerspruch in sich ist und ich diesem Widerspruch selber für mich auch begegne, das Wort Klimareisen. Da stecken zwei Worte drin, die so ein bisschen das Gegenteil bedeuten. Weil eigentlich dürfte ich gar nicht reisen, wenn ich klimaschonend sein will. Jetzt könnte ich aber auch heute zum Beispiel nicht nach Osnabrück kommen, wenn ich denn klimaschonend sein will, denn dann wäre es besser, zu Hause geblieben zu sein. Und das ist ein wirklicher Konflikt, den ich ständig mit mir austrage. Was machst du da? Und wenn ich jetzt irgendwo hinreise, klar, ich bin jetzt mit dem Zug angereist, da wird sicher jeder sagen, das ist vernünftig, aber wenn ich gar nicht gereist wäre, wäre es ja noch besser. Nur, wenn jetzt hier ein volles Haus, wie mir scheint, zu erwarten ist und dann vielleicht nur 1% der Leute, die hier teilnehmen, bereit ist, aufgrund vielleicht meines Vortrages das ein oder andere Verhalten zu ändern, dann habe ich am Ende, klar, das darf ich mir nicht anrechnen, das ist schon eine kleine Milchmädchenrechnung, aber dann habe ich am Ende das vielleicht wieder eingefahren, was ich an anderer Seite rauspuste, um es mal böse zu sagen. Das heißt, in diesem Konflikt befinde ich mich ständig. Ich war kürzlich zum Beispiel auf Tuvalu, das sind die Inseln im Pazifik, die unterzugehen drohen durch den Anstieg des Meeresspiegels und habe eine Dreiviertelstunde mit dem Ministerpräsident reden können und mit vielen anderen Verantwortlichen mehr. Diese Reise war für mich ein großer Konflikt. Fahr um die halbe Welt in Sachen Klima, Klimareise, wie geht das zusammen? Am Ende habe ich für mich entschieden, dass es so ist, dass ich hier auch eine Geschichte weitergeben kann an viele Menschen, die vielleicht hier jetzt gerade nicht nach Tuvalu fahren können, wollen oder sonst etwas. Und ich kann auf diese Weise eine Geschichte von Menschen, um die es geht, vielleicht viel, viel mehr emotionalisieren und für viel mehr Empathie sorgen, sodass dann viel mehr Hilfe möglich ist. Das heißt, ich glaube schon am Ende, wir brauchen Mobilität, wir brauchen das Reisen, wir brauchen auch das Reisen in ferne Länder und Kulturen, um hier einen Austausch zu haben.
Erfahrung zu sammeln, ne?
Erfahrung zu sammeln, all diese Punkte. Und ich glaube, das führt aber am Ende dazu, bestimmte Reisen kann man ganz schlecht anders machen als mit dem Flugzeug. Sie hatten das eben schon gesagt, Osnabrück, München geht auch nicht mit dem Fahrrad. Osnabrück, Tuvalu ist auch schwer mit dem Fahrrad oder dauert sehr lang. Da glaube ich, ist eine Reise, ich sag mal ganz vorsichtig, begründbar, wobei ich immer Verständnis habe für Leute, die dann sagen, ja, das ist aber auch schwierig. Also ich bleibe für mich selber in dem Zustand schwierig, möchte aber für mich selber auch sagen, dass ich in Zukunft das so weiterführen werde, weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, diesen Kontakt nach draußen zu halten.
Haben Sie denn auf der Agenda eine nächste Reise, nachdem Sie jetzt zur Erkenntnis gekommen sind, ist es schwierig mit dem Weitfliegen, aber eigentlich, es bringt ja auch was, ich sammle ja auch Erfahrung und das hilft ja auch den anderen. Gibt es da konkrete Planungen, die Sie schon verraten können, weil ich finde das unglaublich spannend, wo sie welche Wetterphänomene auch beobachten und was man dann auch ganz allgemein daraus ableiten kann. Das ist ja schon nicht mal eben so und im Lehrbuch auch ganz anders.
Wir hatten, genau, das ist richtig, wir hatten ja jetzt für unsere zweite Staffel der Dokumentation, wo unser Wetter entsteht, die jetzt kürzlich in der ARD gelaufen ist, uns mal mit dem Wind beschäftigt. Also welche Luftmasse kommt zu uns nach Mitteleuropa, von wo kommt sie? Die Dokumentation heißt, wo unser Wetter entsteht, da erklären wir auch wie, aber vor allen Dingen wo. Warum sind die Menschen, die mit bestimmten Wetter- und Klimaphänomenen zu tun haben, so wie sie sind? Also wir waren in Lappland oder Marokko und da kann ich mittlerweile sehr deutlich erkennen, warum die Menschen von ihrem Schlag unterschiedlich sein müssen. Und zwar nicht nur aus religiösen Gründen. Wir waren in Island, in Grönland, in Sibirien und vielen anderen tollen Orten.
Sie haben ein bisschen gefroren zwischendurch auch, ne, habe ich gesehen.
Ich würde sagen, ich habe stark gefroren, als ich aus der finnischen Sauna, ich wollte auch nicht mehr raus, also ich war ja 90 Minuten in einer 90 Grad Sauna, ich weiß gar nicht, warum ich nicht zusammengeklappt bin, ich war da aber drin, weil ich einfach nicht raus wollte und als die mich dann quasi rausgezogen haben, musste ich in dieses 0 Grad kalte Wasser, stand dann mehr oder weniger nackig, also ein bisschen verkleidet für die Sendung, ich hatte auch eine Mütze auf, das ist auch wichtig, stand ich dann bei minus 18 Grad draußen und musste zunächst mal ein paar Kameraeinstellungen über mich ergehen lassen und dann in dieses 0 Grad Wasser, da war immer so ein Finne, der hackte immer das Eis weg, damit dann ich wirklich rein konnte. Und da kann ich versichern, war es kalt. Und als nächstes, weil sie danach fragten, planen wir eine dritte Staffel von Wo unser Wetter entsteht. Da geht es um die Alpen, die Wirkung der Alpen auf unser Wetter. Das ist ganz entscheidend. Als querstehendes Gebirge verhindern sie bestimmte Formen der Unwetter bei uns, sorgen für Föhn, sorgen für medizinischen Einfluss möglicherweise und vieles andere mehr. Und man kann an ihnen natürlich auch ganz klar den Gletscherrückzug feststellen. Wir waren jetzt letzte Woche am Mont Blanc Gletscher, am Mer de Glace oben, sehr faszinierend. Und in der nächsten Woche werde ich zu dieser Sendung wieder unterwegs sein, südlich der Alpen in dem Fall. Richtung Pordoi, also immer wieder spannende Sachen und auch mal kleine Reisen können toll sein.
Ganz zum Abschluss, da haben Sie bestimmt Spaß, die Frage drängt sich jetzt noch so ein bisschen auf, weil so als Flieger, als Paraglider auch und so weiter, da kann ich mir vorstellen, die Alpen sind eine Region, die Ihnen wahnsinnig viel Spaß machen, auch wahrscheinlich so zum Entspannen mal, oder? Eine Möglichkeit mal rauszukommen.
Ja, ich habe ja lange in der Schweiz gelebt. Also ich bin ja praktisch Schweizer geworden mit der Zeit, oder? Also ich habe, um es zu übersetzen, ich habe ja lange in der Schweiz gelebt und deswegen natürlich mitten in den Alpen, da habe ich auch das Gleitschirmfliegen gelernt, nachdem ich vorher schon lange Jahre Segelflug betrieben habe, jetzt seit 30 Jahren. Und insofern liegt mir natürlich einfach die Bergwelt dann aus dem Gleitschirm zu Füßen und auch vor allem am Herzen. Und wenn man dann erlebt, wie sich die Bergwelt verändert über die Jahre, das ist nämlich spür- und sichtbar, dann ist das etwas, was mich sehr beschäftigt. Und insofern habe ich A, Spaß und genieße es, B, nehme aber auch diese Änderungen zur Kenntnis und glaube, dass es wichtig bleibt, dass man solche Sendungen macht, darüber berichtet, auf durchaus unterhaltsame Weise. Man muss nicht immer den Zeigefinger erheben und dann sind alle geschockt, wie schlimm es ihnen geht und jeder ist in diesem Apokalypse-Zustand. Ich glaube, der hilft uns gar nicht, sondern Geschichten erzählen, deutlich machen, wo lauern Gefahren, wo lauert aber auch Genuss. Und das zusammenzutragen, das nenne ich dann Kommunikation.
Sven Plöger, vielen Dank für das ausführliche und nette Gespräch. Danke Ihnen.
Sehr gerne. Danke Ihnen.